Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Staatenlos-Podcast zu einer neuen Episode. Ich sitze hier live und direkt mit Christian Funke im schönen Medellin.
Ja, danke Ruben für die Einladung und hallo in den Staatenlos-Podcast.
Christian, du arbeitest mit dem Christoph Heuermann, bist selber, du hast Bachelor of Business mal vor wie langer Zeit abgeschlossen?
Vor inzwischen 12 Jahren, ist schon eine ganze Weile her.
Und was arbeitest du zurzeit? Wie kommt bei dir Geld rein?
Im Moment, das ist eine lange Geschichte, wie es dazu kam, aber die können wir ja gleich von hinten aufrollen. Im Moment bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zu so einem Geschäftsmodell gekommen. Nämlich, ich wohne in der Schweiz und wenn man in der Schweiz versucht, irgendetwas online zu bestellen, dann ist es immer schwierig, das zu bekommen. Man bekommt es nicht. Entweder man kauft es in der Schweiz, dann kostet es das Doppelte. Oder man bestellt es aus dem Ausland, dann mischt sich der Zoll ein.
Okay.
Und wenn sich der Zoll einmischt, dann kriegt man das Paket nicht nach Hause, sondern eine Postkarte, wo man es abholen kann und dann muss man zum Zollamt und dann ist alles schwierig. Oder man kriegt es mit einer zusätzlichen Verzollungsrechnung, eine von den beiden Varianten. Und das ging mir selbst auf den Keks, als ich zum ersten Mal in die Schweiz, als ich in der Schweiz angefangen habe zu wohnen. Und dann habe ich gesehen, dass entlang der Grenze ganz viele Läden aufgepoppt sind, die sich zum Geschäftsmodell gemacht haben, dass sie Pakete annehmen. Und dann machen sie nichts anderes, als sie aufzubewahren. Und dann kann man da hingehen und sagen, hallo, das ist mein Paket. Und dann kriegt man es ausgehändigt. Und dann kann man es halt mit über die Grenze wieder nehmen und auf diese Weise in Deutschland im Prinzip einkaufen. Aber mir ging das auf den Keks, weil ich in der Nähe von Zürich wohne.
Warte mal, wie funktioniert das Geschäftsmodell genau? Also ich bestelle was in Deutschland an die Grenze zur Schweiz, aber in Deutschland.
Genau.
Und die nehmen es an und deswegen habe ich die günstigen Preise.
Genau. Und dann gehst du hin zu dem Laden, der das annimmt für dich und dann gibst du denen 5 oder 10 Euro oder was die halt haben wollen, nur dafür, dass sie das Paket angenommen haben und dann geben sie es dir wieder.
Ja, und so kann und dafür, man muss aber einmal über die Grenze fahren.
Genau, du musst halt selber hinfahren.
Ein ziemlich witziger Hack für dieses Problem.
Ja, und das machen halt viele Leute. Diese Läden schießen da in der Nähe von der Grenze in Konstanz wie Pilze aus dem Boden.
Ja.
Da gibt es 10, 15 Stück, die das machen. Und mir ging das halt selber immer auf den Keks, da hinzufahren.
Logisch.
Um das abzuholen, weil ich mir dachte, okay, manchmal hat man das mit Einkaufen kombiniert, aber manchmal will man ja auch Sachen einfach im Briefkasten haben. Und dann dachte ich mir, es wäre doch super, wenn irgendjemand das mal so machen würde, dass man den Kram in die Nähe von der Grenze schickt und derjenige das dann über die Grenze bringt. Und bei der Gelegenheit natürlich als Firma muss man es verzollen, da hat man keinen Freibetrag und dann auf der Schweizer Seite wieder bei der Post abgibt. So dass man es auf der Schweizer Seite dann als Inlandspaket einfach empfängt.
Okay, also einfach weiter verschickt in der Schweiz dann mit dem Nachteil, dass dann Zoll fällig wird. Was du bei diesem privaten Selbstabholen, dann nutzt du einen Freibetrag, ja?
Genau, beim privaten Selbstabholen kann man bis 300 Franken Warenwert das Zeug einfach so mitnehmen.
Ja.
Und dann kriegt man die deutsche Mehrwertsteuer erstattet. Die deutsche Mehrwertsteuer kriegt man auf jeden Fall erstattet.
Ja.
Und man muss die Schweizer Mehrwertsteuer nur bezahlen, wenn der Wert über 300 Franken ist.
Okay. Und dann hast du dieses Business gegründet.
Genau. Dann habe ich mir erst lange überlegt, ob ich das machen soll, ehrlich gesagt. Und dann habe ich jemand anderen gesehen, der das gemacht hat.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, ich hatte die Idee aber auch schon lange. Und dann habe ich halt gestartet. Dementsprechend gibt es jetzt hauptsächlich 2 Läden, die das machen.
Mhm. Und das heißt, wenn ich in der Schweiz lebe, kann ich auf die Art und Weise was bestellen. Und das kommt dann zu mir nach Hause geliefert, innerhalb der Schweiz. Und ich bezahle dir wie viel
dafür? Bezahlst du mir erstmal im Prinzip gar nichts, weil ich als Firma die 19% Mehrwertsteuer, die in dem Preis schon drin ist und schon bezahlt wurde, also die Leute bestellen zu mir, aber sie bezahlen auch direkt, also die Pakete, die bei mir ankommen, sind schon bezahlt und dann ist die 19% Mehrwertsteuer drin, aber es wurde auf meinen Firmennamen bestellt und als Firma kriege ich die 19% Mehrwertsteuer direkt vom Finanzminister erstattet.
Okay, also ich bestelle direkt bei dir und dann sehe ich den endgültigen Preis quasi und kriege es dann bis nach Hause geliefert.
Genau, und ich verdiene dann der Mehrwertsteuer und dann ist es noch so, ich muss natürlich als Firma aber bei der Einfuhr in die Schweiz 7,7% Schweizer Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Das heißt, die Differenz sind die 12%.
Ah, okay.
Oder wie viel es auch ganz genau sind. Und dementsprechend ist es bei Warenwert unter 300 Euro, mache ich das noch so, dass man einen Zehner bezahlen muss, weil sonst rechnet es sich mit dem Porto nicht und über 300 Euro kostet es halt nichts.
Mhm.
Also nichts extra.
Und wie lange läuft dieses Modell schon?
Seit 4 Jahren.
Und magst du einen Eindruck geben, wie sich das entwickelt hat von Umsatz? Du musst keine Zahlen nennen, aber...
Das hat sich vor allem so entwickelt, dass es von ganz alleine sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat, die Information.
Ja.
Ich habe nie Werbung gemacht, ich habe bis heute keine Webseite. weil ich bisher alles alleine, Schrägstrich, mit einem Angestellten mache.
Ja.
Der kam dann irgendwann dazu und ja, das lief halt so, dass es lief. Und
wie bestellt man denn dann bei dir?
Man erfährt durch Umwege, wie es geht, und dann kontaktieren mich die Leute meistens auf WhatsApp und ich gebe ihnen einfach die Adresse.
Wahnsinn.
Und dann habe ich natürlich eine Datenbank, wo ich dann drin stehen habe, wer derjenige ist und wo der wohnt. Ich muss ja die Adresse in der Schweiz wissen, damit ich das Paket zustellen kann. Aber das ist eigentlich alles.
Über WhatsApp, ja?
Ja, meistens ist es über WhatsApp. Ja, okay. Manchmal rufen auch Leute an.
Mhm.
Ist ja dieselbe Nummer. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren und auch noch eine Webseite einzurichten und so, damit das nicht einfach so chaotisch läuft, sag ich mal. Aber eben, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde und deswegen habe ich es bisher versäumt, das zu professionalisieren, vor allem weil es von alleine so gut lief.
Ja, das ist aber deine Einnahmequelle.
Ja.
Wahnsinn, sehr gut, cool.
Und dann, wo machen wir jetzt genau weiter?
Ja, was hast du? Du arbeitest ja auch mit Christoph Heuermann zusammen.
Genau, das hört sich jetzt so stationär an. Ich habe Christoph, genau, das ist ja, deswegen bin ich ja jetzt hier, kennengelernt vor 3 Jahren inzwischen, glaube ich.
Mhm.
Da hat Christoph ein Seminar in Zürich gegeben. Ich habe seine Webseite entdeckt. Ich kannte Gregor Janicke von deutscheskonto.org und da hat Christoph irgendwann ein Interview auf der Webseite gegeben. Und so bin ich dann über Gregor irgendwie mit Christoph in Kontakt gekommen und habe auf der Webseite von ihm gelesen und fand das alles spannend. Aber bis dahin dachte ich ja noch, dass ich eigentlich stationär veranlagt bin und habe irgendwie die Zusammenhänge noch nicht so richtig gesehen.
Ja.
Und auf diese Weise habe ich dann Christoph kennengelernt, als ich gesehen habe, dass er ja gesagt hat, er macht das Seminar in Zürich.
Mhm.
Und da stand auf seiner Webseite in irgendeiner von den Beiträgen, das war ja ganz an den Anfangszeiten von Christophs Startenlos-Blog, stand irgendwo mal, hatte ich im Hinterkopf, dass er gesagt hat, er kennt in der Welt inzwischen so viele Leute, dass er oft, wenn er reist, auch irgendwo eingeladen wird.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, eigentlich zum Seminar will ich eigentlich gar nicht, weil so viel will ich dafür jetzt nicht ausgeben, dachte ich damals noch. Aber ich würde ihn trotzdem mal gerne kennenlernen und dann habe ich ihm eine E-Mail geschickt von wegen, du machst doch demnächst ein Seminar in Zürich und willst du nicht bei mir übernachten. Und weil das eben ganz in der Anfangszeit von Startenlos war, ich glaube heute hätte das vielleicht weniger Erfolg, keine Ahnung, der Arme kriegt ja so viele E-Mails, da blickt er gar nicht, da kann man gar nicht durchblicken. Er braucht ja inzwischen eine Sekretärin, um die E-Mails zu beantworten, anders geht das nicht. Aber damals hat er halt geschrieben, cool, ich komme, und ein paar Tage später stand er bei mir in der Wohnung in Zürich.
Wahnsinn, habt ihr euch kennengelernt?
Mhm.
Hast du quasi direkt Gelegenheit gehabt, ein paar Fragen zu stellen, dich mit ihm zu unterhalten, indem du ihm einfach deine Wohnung für eine Nacht angeboten hast.
Ja, für 3 Nächte war das, glaube ich, oder 4, weiß ich gar nicht genau.
Ah, dann ist es ja auch wieder ein guter Deal gewesen, auch für Christoph Heuermann, wenn man an die Preise in Zürich denkt, oder?
Ja, ich hoffe. Okay. In Zürich kostet eine Übernachtung jede Menge, das stimmt schon.
Und was hat sich dann daraus entwickelt?
Ach so, dann hatte ich nämlich insofern Glück, dass irgendjemand in dem Seminar abgesprungen ist, und zwar ganz kurzfristig. Und wie in alles in der Schweiz ist ja, sind ja auch Seminarräume sehr genau organisiert.
Ja.
Und sie haben ihm gesagt, als er den Raum gebucht hat, es dürfen nur exakt 16 Leute da drin sitzen, mehr ist feuerpolizeilich nicht erlaubt. Weil man musste da so eine komplizierte Treppe komisch durch den Hinterhof hoch irgendwie. Es war etwas verwirrend. Und dann haben sie ihm gesagt, nicht mehr als 16 Leute. Deswegen waren genau 16 Leute auch gebucht. Und dann ist einer ausgefallen und da hat er gesagt, naja, jetzt wo ich bei dir wohne, kannst du halt mitkommen.
Immer.
Und dann bin ich also dahin plötzlich und fand das total spannend und saß da etwas unvorbereitet, weil das alles sich innerhalb von 4 Tagen entwickelt hat.
Mhm.
Und ja, dann habe ich während dem Seminar viele Fragen gestellt, weil mir aufgefallen ist, dass die ganzen Themengebiete Themen waren, mit denen ich mich teilweise schon so aus Interesse beschäftigt hatte.
Okay.
Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Leben zwar nicht so nomadisch ist im Sinne von, dass ich permanent rumreise, aber dass ich doch so eine Art semi-nomadisch bin, weil ich in Bonn geboren wurde, also in Deutschland. Dann habe ich ein paar Jahre aus verschiedenen Gründen in Belgien gewohnt, habe bei der Gelegenheit auch noch einen belgischen Pass eingesammelt. Dann habe ich ein paar Jahre in Irland gewohnt, also insgesamt sogar 7 Jahre. Da habe ich dann studiert eben, Bachelor of Business, und wollte eigentlich ursprünglich anschließend einen Master machen. Und ja, dann habe ich anschließend aber erstmal einen Job in Irland gefunden. Erst bei HP und dann bei Microsoft. Und das lief jeweils immer so gut, dass ich mir dachte, wofür brauche ich eigentlich einen Master?
Mhm.
Kann man vielleicht immer nochmal später machen. Dann kam meine Frau dazu, die ich inzwischen geheiratet habe, die ursprünglich aus dem Libanon kommt.
Mhm.
Dann sind wir zusammen von Irland in die Schweiz, weil wenn man von Beirut, wie meine Frau, nach Dublin umzieht, da ist das Wetter einfach indiskutabel. Wenn man von Dauersonne in Dauerregen kommt, hat sie dann nach einem Jahr gesagt, ist zwar alles nett hier, aber wir müssen uns mal was Neues suchen. Mhm. Und dann war ursprünglich die Schweiz, wir haben da zufälligerweise Jobs gefunden, also wir haben uns nach Jobs umgeguckt, entweder in Belgien oder in Deutschland oder in der Schweiz, so, das war so die Planung. Und so sind wir dann in der Schweiz gelandet erstmal und ursprünglich dachten wir, naja, wir gucken uns das mal für ein Jahr an. Und aus dem, naja, wir gucken uns das mal ein Jahr an, sind jetzt inzwischen 9,5 Jahre geworden.
Und wenn ich das richtig weiß, bist du auch eingebürgert?
Ja, hoffentlich. Also wir wohnen jetzt schon so lange in der Schweiz. Nach 10 Jahren darf man den Antrag stellen. Wir wollten das dann mal probieren.
Also das finde ich super spannend. Also das ist so ein Ding, wo einem, wenn ich das richtig sehe, ist es so eine Realisierung. Ah, ich lebe semi-nomadisch, ne? Es gibt ja Leute, die auch viel reisen und dann aber eigentlich in Gedanken immer irgendeinem Heimatort verbunden bleiben, auf eine Art und Weise, dass man da immer zurückkehrt. Mhm. Keine Ahnung, das ist dann vielleicht die Stadt, wo man aufgewachsen ist. Viele Leute in meinem Umfeld, die auch viel reisen und eigentlich echt unabhängig sind, die kommen immer nach Deutschland zurück. Mhm. Und das war ein Impuls, den ich ganz klar von Christoph Heuermann bekommen habe, dass das eine dumme Idee ist, nach Deutschland zurückzukommen, wenn man nicht wirklich einen guten Grund hat und das nun mal will. Ne? Mhm. Rein steuerlich, aber das ist ja nur ein Ding. Man könnte weitergehen. Wetter, Kultur, gibt viele, viele spannende Länder. Aber du hattest dann offensichtlich schon dieses eine nomadische Idee in dir, hast das vielleicht aber nicht so ausdrücken können. Ne? Mhm.
Ich habe das überhaupt nicht als möglich erachtet und dann habe ich es irgendwann, mit meiner Frau, wir sind auch immer viel gereist, mhm. und dann haben wir uns irgendwann mit den Themen beschäftigt und dann habe ich bei Christoph Heuermann in dem Seminar, in dem ich eben aus Versehen gelandet bin, im Nachhinein wünsche ich könnte sagen, ich bin da absichtlich gelandet, aber mhm. so war es halt nicht. Das hat den Impuls gegeben, dass ich vieles umgestellt habe oder umstellen wollte. Ja.
Das ist ein ganz witziger Impuls, dass du das, was du sowieso machst, Reisen, auch längerfristig, jahrelang oder weg sein, dass man das auf einmal strategisch angeht. Ne?
Ja.
Und sagt, ich kann ja, es gibt ja keinen Grund, dass ich nur in Urlaub fliege oder dass ich, gibt ja auch keinen Grund, wenn ich 5 Jahre raus aus Deutschland bin, nicht auch zu gucken, welche Vorteile habe ich vielleicht daraus, mich abzumelden und solche mhm. Sachen.
Ja, bisher bin ich halt immer sternförmig gereist, ab dem Punkt, wo ich gerade war.
Ja.
Und ja. Und jetzt im Moment mache ich das halt auch weiterhin noch, weil jetzt ist unser Kleiner da. Er heißt Jan und ist 4 Jahre alt. Mhm. Und deswegen, der geht jetzt gerade aktuell in den Kindergarten. In der Schweiz ist das schon ab 4 Jahren Pflicht.
Wahnsinn.
Wobei der Kindergarten selbst ja sehr schön ist eigentlich. Okay. Da basteln sie mit den anderen Kindern und lernen so ein bisschen Interaktion. Das finde ich noch gar nicht so schlimm. Das ist noch nicht das absolut verbiegende Schulsystem.
Lernen sie auch einen Schweizer Dialekt?
Ja. Das ist eine spezielle Sache im Kanton Zürich.
Okay.
Die haben nämlich abgestimmt, wie alles in der Schweiz muss es ja durch eine Volksabstimmung gehen. Das war vor 3 oder 4 Jahren, da war unser Kleiner gerade geboren und noch nicht schulpflichtig. Ich weiß nicht ganz genau, wann es war, ist ja auch egal. Bis dahin war es Pflicht, dass sowohl Kindergarten als auch Schule auf Hochdeutsch sein muss. Mhm. Aber dann wurde abgestimmt, dass doch wenigstens der Kindergarten auf Schweizerdeutsch sein soll. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann. Also ich persönlich hätte halt Schweizer, ehrlich gesagt, für die andere Variante gestimmt. Weil wenn das Kind dann mit 6 in die echte Schule kommt und kann kein Hochdeutsch, dann gucken die ein bisschen komisch aus der Wäsche. Während für meinen Kleinen im Speziellen ist es natürlich super, weil er lernt durch mich Hochdeutsch und in der Kita lernt er Schweizerdeutsch. Insofern ist das für mich super.
So eine Art zweisprachiges Aufwachsen oder ist das übertrieben?
Meinst du jetzt speziell auf meinen Kleinen bezogen oder insgesamt?
Für deinen Kleinen.
Für meinen Kleinen ist das sowieso ganz furchtbar sozusagen, weil meine Frau kommt eben aus Libanon, sie redet mit ihm Arabisch.
Oh, ich verstehe.
Und ich rede mit meiner Frau zusammen Englisch. Dementsprechend ist bei ihm alles durchmischt.
Irre, ja. Also es ist nicht nur zweisprachig.
Ja, und eben Englisch und Arabisch läuft halt sozusagen von alleine, weil er dann von nirgendwo anders her was bekommt. Aber Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zu trennen ist halt so eine Sache. Und dann kommt er immer aus der Kita und bringt irgendwelche neuen Wörter mit und dann kenne ich die teilweise selber nicht und versuche das dann wieder und sage ihm dann immer, in der Kita musst du das so sagen, aber bei Papa musst du das so sagen.
Ja. Ach, aber ja. Also man darf die Dialekte nicht unterschätzen, ne? Das ist nicht, also die Deutschen machen sich ja manchmal ein bisschen lustig drüber.
Ja,
aber das stimmt. Ich glaube, es ist besser, dass man diese Schweizer Dialekte, gibt ja mehrere, als eigenständige Dialekte, wenn nicht Sprachen versteht, ne? mit großen Unterschieden.
Das ist ein ganz großes Problem, oder? Also das ist das häufigste Missverständnis von Deutschen, die in die Schweiz kommen. Die gehen dann in Zürich, weiß ich nicht, zum ersten Mal an Bahnschalter und kaufen sich eine Fahrkarte oder so. Dann sprechen sie irgendwas und sagen, ich möchte da und dahin fahren, bitte. Und dann antwortet der Schweizer ganz lieb auf Schweizer Hochdeutsch, also die schalten, ja, merken dann natürlich direkt, ah, Deutscher, logisch, dann schalten sie auf das, was die so Hochdeutsch nennen,
ja,
und zwei Sekunden später denkt der Deutsche, ich verstehe Schweizerdeutsch, ja, genau, doch, ist doch alles gar kein Problem, aber das ist halt ein Trugschluss, der oft vorkommt, das,
ja,
funktioniert leider überhaupt nicht so.
Wie viel reist du denn jetzt genau? Wie viele Monate bist du unterwegs? Also wir sitzen jetzt gerade hier in Kolumbien und du hast deinen Aufenthalt verlängert, sonst könnten wir uns gar nicht live unterhalten.
Ah, so kam das genau durch Christoph eigentlich. Christoph hat nämlich irgendwann gesagt, er hat mich da ja eben vor 3 Jahren, ziemlich am Anfang von Staatenlos noch, kennengelernt.
Ja.
Und ich habe dann im Seminar eben ziemlich viele Fragen gestellt, die gezeigt haben, dass ich mich sozusagen schon vorbereitet hatte, obwohl ich es gar nicht hatte.
Ja.
Und dann dachte ich, als er wieder weg war und das alles abgeschlossen war, dachte ich, okay, der ist jetzt weg, ich lese seinen Blog und ich dachte nicht, dass ich da noch viel mit ihm zu tun kriege, mhm, sozusagen. Und ich glaube, so ein halbes Jahr später ungefähr müsste es gewesen sein, Pi mal Daumen, hat er sich plötzlich von sich aus gemeldet und hat gesagt, sein Blog ist so erfolgreich, er weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht, er hat so viele Beratungen. Und ich wäre damals ihm aufgefallen als derjenige, der irgendwie schon vieles zumindest wusste und habe mich gefragt, ob ich das nicht auch ein bisschen machen will.
Ja.
Und dann,
das auch ein bisschen machen, also was ist das?
Das auch ein bisschen machen sind eben Beratungen,
mhm,
weil die viele Leute, also der Blog ist ja sehr umfangreich und hat sehr, sehr viele Inputs. Aber das größte Problem von vielen Leuten, die das nutzen wollen, ist, die lesen hier was, lesen da was, dann, mhm, haben sie irgendwann alle Artikel gelesen, dann dreht sich der Kopf. Und das Wichtigste in der Beratung ist eigentlich, dass man die Situation vom Kunden analysiert und anschließend die richtige Lösung aus den ganzen zusammenschustert sozusagen.
Richtig, ja.
Denn wenn man einfach nur selber irgendwas macht, dann stellt sich im Nachhinein manchmal heraus, dass das doch nicht funktioniert oder irgendwelche Sternchen sozusagen nicht beachtet.
Ja.
Und dann klappt das anschließend nicht. Also,
kannst du das an einem konkreten Beispiel machen? Also auswandern, Firma gründen oder worum geht es da so?
Es geht um alles. Die ganz normalen digitalen Nomaden oder Leute, die in Deutschland sitzen und schon einen nomadischen Job haben eigentlich.
Ja.
Also einen Job, den man theoretisch voll nomadisch machen könnte. Aber die sitzen fest und dann wollen sie sich abmelden und dann wundern sie sich, Abmeldung, ich habe noch mein Gewerbe angemeldet.
Mhm.
Dann denken viele nicht daran, dass sie ihren Reisepass nochmal neu ausstellen lassen sollten, damit das Ablaufdatum möglichst 10 Jahre ist.
Ja.
Weil wenn man sich abmeldet und ein Jahr später läuft der Reisepass schon ab, das ist dann dumm. Und lauter solche Kleinigkeiten.
Weil man damit Ärger hat, ne? Es gibt ja grundsätzlich auch abgemeldet, um einen Reisepass zu kriegen.
Ja, dann muss man aber halt rennen und abgemeldet, okay, kostet der Reisepass das Doppelte.
Verstehe. Hm.
Und dann gibt es lauter so Kleinigkeiten, die viele Leute eben nicht wissen und dann analysiert man einfach die Situation und macht dann entsprechend den Fahrplan. Wenn, hm, sie noch eine Firma in Deutschland angemeldet haben, wie ist das mit Abmeldung der Firma?
Hm.
Wann fällt die Wegzugsbesteuerung an? Das ist auch ganz oft ein Thema. Dann haben viele auch nur ein Einzelgewerbe angemeldet.
Hm.
Und ja, man muss halt einfach die richtige Strategie finden, die zu der Person passt.
Okay.
Und dann gibt es natürlich viele Leute zum Beispiel, die wollen tatsächlich permanent reisen.
Ja.
Dann wollen sie das Perpetual Traveling machen. Dann ist die große Frage, melde ich mich nur als Perpetual Traveler ab? Das hat dann ja auch wieder einen Rattenschwanz von Konsequenzen.
Ja, also wenn man sich nicht
oder
woanders wiederum mit einem Wohnsitz meldet.
Genau, wenn man sich einfach nur in Deutschland abmeldet und dann, mhm, permanent reist,
ja,
anstatt sich in Deutschland abzumelden und sich woanders anzumelden.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich Leute, die wollen tatsächlich eben permanent reisen, hatte ich glaube ich gerade
ja,
gesagt.
Genau.
Und dann gibt es Leute, die wollen aber lieber doch irgendwie so eine Art Homebase haben,
mhm,
und sich dann eben irgendwo anmelden, wo sie aber auch wirklich wohnen können.
Und da ist die Frage, was ist eine geeignete Homebase?
Genau.
Und dann gibt es da das Zypern-Modell und das Panama-Modell und
genau,
was weiß ich noch.
Hauptsächlich Zypern, Panama und je nachdem, wer es will, auch Malta. Hat natürlich,
mhm,
Malta ein paar Nachteile, aber naja, man muss halt, wenn man eine bestimmte Homebase mag, aus welchem Grund auch immer, da kann man sich ja angucken, wie die Steuern und wie die sonstigen Situationen sind und es dann halt da machen, auch wenn es gewisse Nachteile hat,
ja,
einfach weil man den Ort speziell schön findet.
Da bin ich das beste Beispiel. Falls du dich
ja
das gefragt hast, also Kolumbien ist aus Steuergesichtspunkten und
ja,
auch als
Kolumbien schon
unternehmerischen Gesichtspunkten eigentlich gar nicht empfehlenswert.
Ja, Kolumbien ist...
Aber es ist trotzdem vielleicht eines der schönsten Länder der Welt in vielen anderen Gesichtspunkten. Und deswegen bin ich hier.
Mhm. Achso, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das überhaupt wissen. Wir sitzen gerade bei Ruben zu Hause.
Achso, genau. Die Wohnung, die ich hier miete, voll möbliert, zu haben für etwas über 1000 Euro.
Und in einer wunderschönen Umgebung. Wir gucken hier gerade ins Grüne.
Ich zeige gleich noch den Blick aus dem Fenster. Dann kriegen unsere Zuhörer da auch einen kleinen Eindruck. Aber genau, das ist ja immer wieder so ein Punkt. Also es nützt ja nichts, irgendwie meine Steuern zu optimieren oder meine Bankkonten oder sonst was, wenn ich mich nicht irgendwo lebe, wo ich mich wohlfühle.
Mhm.
Kennst du Lateinamerika oder hast du
Nein.
jetzt deine ersten Eindrücke sammeln können?
Ich habe hier meine ersten Eindrücke gesammelt und ich bin auch deswegen hier, weil ich eben auf noch mehr nomadisch umschwenken will.
Ja.
Und die Beratungen gehen natürlich nomadisch, da ist ja egal, wo man gerade ist. Hauptsache man hat Internet und man kann Skype und WhatsApp nutzen. Das ist eigentlich das Wichtigste und dann kann man mit den Leuten ja von überall sprechen. Und Richard Bertossa, von dem es hier auch schon einen oder zwei, weiß ich gar nicht, Podcasts gab.
Genau, noch einen, aber kommt demnächst der zweite.
Aha. Genau, der macht ja schon lange sein USA-Geschäft und betreibt das eigentlich vollnomadisch. Der oder wie soll man das eigentlich nennen? Der macht so ein Modell, dass er 5 Monate an einem Ort ist, mehr oder weniger, und von da dann so Sternreisen. Mhm. Und dann an fünf Monate in Südamerika macht er normalerweise, 5 Monate in Asien, Südostasien und 2 Monate in Österreich im Jahr so im Durchschnitt. Und der hat eben in Medellin hier sein Büro, von dem aus er sein USA-Geschäft managt. Da laufen insgesamt 5 Angestellte mindestens rum. Der teilt sich das Büro, da laufen so viele Leute insgesamt rum, dass ich es nicht genau unterscheiden konnte.
Ja.
Aber von da aus, da wurde jetzt ein staatenloses Büro aufgebaut, weil Christoph und ich und Richard macht eben jetzt auch Beratungen, wir alle drei, wir haben jetzt so viel zu tun, dass wir sozusagen nicht mehr nachkommen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt alles ein bisschen professionalisieren und jetzt haben wir solche Dienstleistungen wie Terminfindung ausgelagert,
ja,
und haben da Leute, die telefonieren und eben Termine für uns ausmachen. Und so
also
die
es gibt jetzt ein staatenloses Office in Medellin, Kolumbien.
Genau.
Und deswegen bist du hier.
Genau. Wir haben die Grundstruktur, die Richard schon aufgebaut hatte, um sein USA-Geschäft einfach seinen Angestellten noch ein paar zusätzliche Aufgaben gegeben. Und dann eben auch noch separat Leute eingestellt, die jetzt nur für staatenlos da sind.
Wahnsinn, ja.
Und das machen. Die teilen sich im Moment noch ein Bürogebäude, aber das kann sich ja auch alles ändern. Hier geht ja alles relativ kurzfristig und einfach. Das ist wirklich schön zu sehen, wie das hier alles praktisch fluppt meistens.
Darf ich fragen, wie Medellin als Standort zustande gekommen ist für das staatenlose Office?
Achso, das war ganz einfach, weil Richard schon sein Büro eben hier hatte.
Weil Richard nämlich das genauso sieht. Und im Zweifelsfall wohnt er hier in Kolumbien und fühlt sich hier wohl, nicht wahr?
Achso, ja, Richard selbst ist eben 5 Monate im Jahr hier.
Ja.
Und hat hier eine Wohnung und die mietet er auch durchgängig.
Okay.
Ja.
Ja. Und der hatte keinen Grund zu sagen, wir machen das irgendwo anders. Wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung aufgrund Akkuladenotstand.
Ja, plötzlich war das Handy aus.
Ich lerne noch den Umgang mit technischen Geräten. prima. Thema Medellin, also Kolumbien ist eigentlich nicht der geniale Standort, um mit Banken rumzumachen. Du hattest erwähnt, Kolumbien ist ein Land, die machen Stress, wenn du Geld reinschaffen willst, was irgendwie eine Besonderheit ist.
Genau, nach Kolumbien kriegt man eben kein Geld rein, weil Kolumbien nach wie vor großer Drogenproduzent doch scheinbar zu sein scheint. Davon kriegt man hier zwar gar nichts mit, aber es gibt scheinbar Gegenden so ein bisschen außerhalb, wo tatsächlich noch Drogen produziert werden und die werden dann auch irgendwie durch verschlungene Kanäle, die einem als Tourist egal sein können, in die USA geschafft.
Ja.
Und dann haben die natürlich alle das Problem, dass sie hier das Zeug herstellen und dafür auch Geld haben wollen.
Genau.
Und deswegen ist Geld, was aus dem Ausland hierhin fließt, grundsätzlich drogenverdächtig.
Exakt.
Weil es könnte ja ein Nutzlosgeschäft sein.
Genau, diesen Zyklus muss man irgendwie schließen. Wenn ich hier Drogen produziere, muss ich Geld aus dem Ausland wieder reinkriegen, damit ich weitermachen kann. Ne?
Ja.
Und tatsächlich würde ich erwarten, dass Geld rauszuschaffen über offizielle Kanäle auch Stress bedeuten kann, aber da habe ich noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht.
Die persönlichen Erfahrungen habe ich auch nicht, aber ich habe mehrfach gehört, dass es zumindest einfacher ist als andersrum.
Okay, immerhin. Ich weiß, es gibt einen Trickkanal, man kann das hacken. Wenn du hier in Kolumbien Bitcoin kaufst, vorzugsweise gegen Bargeld, dann nicht nur, dass du die Bitcoins natürlich leicht rausschaffen kannst, du kriegst die Bitcoins hier sogar besonders günstig.
Das habe ich auch schon gehört. Ich habe schon irgendwie 2 Leute hier kennengelernt, die nichts anderes machen, wie sie mir gesagt haben, als mehrere Kreditkarten zu haben und damit den ganzen Tag zu Geldautomaten laufen und abheben wie verrückt. Damit Local Bitcoins hier kaufen und die nach Deutschland schaffen. Und in einem Zyklus kann man wohl 5-10% verdienen, wurde mir gesagt.
Mal ausprobieren, ob es wirklich stimmt.
Du wohnst hier, du kannst es machen.
Prima. Was hier noch ein Standortvorteil ist, ist definitiv die niedrigen Lohnkosten.
Ja, die niedrigen Lohnkosten sind natürlich super, insbesondere wenn man dadurch eben keinen Gewinn erwirtschaftet.
Genau.
Also wenn man nur ein Büro hat, was Dienstleistungen macht, so wie eben das, was Richard hier betreibt, für seine USA-Firma, die ganzen Einkäufe und Verkäufe und Gewinne entstehen in den USA, die entstehen ja nicht hier, das wird nur von hier aus sozusagen gemanagt, aber dadurch, dass die Leute angestellt sind, spielen die CFC-Rules da auch keine Rolle, deswegen funktioniert das wunderbar.
Prima, also wenn man mit Angestellten arbeiten will, dann kann man hier relativ schnell auch relativ viele Angestellte einstellen, weil das Risiko durch die vergleichsweise geringen Kosten nicht so groß ist. Man muss dann halt mit der Mentalität hier zurechtkommen, also ich glaube, Angestellte zu führen ist überall eine Herausforderung und hier muss man dann definitiv Spanisch können, glaube ich, sonst schränkt man sich stark ein.
Mhm.
Mit Englisch, Englisch sprechende Kolumbianer und so weiter, die sind rar gesät und die verlangen dann zu Recht natürlich mehr Geld und so weiter.
Ja, bei Richard im Büro laufen auch einige, da sind einige, die irgendwie mal in den USA studiert haben, mhm. dementsprechend fließend Englisch und Spanisch sprechen.
Ja.
Und ja, die sind natürlich dann etwas teurer.
Christian, lass uns doch mal über weitere Projekte sprechen, die bei dir am Horizont sind.
Ah, also
hast du noch Pläne?
Ja, ich bin ja sowieso der Weiterleitungsmann sozusagen.
Ja.
Und dadurch, dass ich Sachen weiterleite, bin ich im Moment an einem Projekt dran, was aber noch nicht fertig ist. Das kommt. Und zwar ein E-Mail-Weiterleitungsprojekt.
Denn ja.
Ich habe das Problem, was glaube ich viele Leute haben, dass wenn man im Internet rumsurft und man sieht irgendwas und dann heißt es oft, geben Sie mal Ihre E-Mail an, dann sagt man sich einerseits, ich würde da eigentlich gerne das jetzt gerade machen, aber andererseits kriege ich anschließend Spam und dann mhm. hat man immer so zweite Gedanken und so. Und dann gibt es hunderttausende Dienste, die das ja ermöglichen, wo man dann irgendwie so eine kurze E-Mail kriegt, wie heißt es, eine Kurzzeit-E-Mail, die man anschließend wieder killen kann sozusagen. Aber diese Dienste gehen mir alle auf den Keks, sagen wir mal, ich habe da ein paar mehr Ideen. Und ich wollte da demnächst mal einen Dienst machen, der E-Mails weiterleitet, mit dem man sehr viele zusätzliche Kleinigkeiten organisieren kann.
Kannst du ein Beispiel nennen? Für mich war das gerade noch ein bisschen abstrakt.
Also bei mir soll das so aussehen, du hast deine Haupt-E-Mail, die kann sein, welches will, mhm. das ist mir total schnuppe. Und dann kannst du für jeden Dienst, wo auch immer du dich anmelden willst, kannst du auf Knopfdruck im Browser dann eine neue E-Mail generieren.
Ja.
Und die haust du dann einfach da rein und dann wird die E-Mail an dich weitergeleitet.
Ah, verstehe. Das heißt, ich habe eine Einmal-E-Mail für diesen Zweck?
Die hast nicht eine Einmal-E-Mail, die bleibt dauerhaft bestehen.
Ja.
Und wenn du jetzt aber, wenn die E-Mail dann weitergeleitet wird, da gibt es eben hunderte Dienste, die das ja machen, aber wenn du jetzt die E-Mail wieder killen willst, dann ist sie entweder von vornherein zeitlich beschränkt oder hat sonst irgendwas und ich will einfach alles kombinieren.
Also hier seht ihr nochmal das schöne Medellin im Hintergrund, wo mich der Christian besucht hat.
Ja, wunderschöne Stadt, alles grün. Man denkt gar nicht, dass man in einer 3-Millionen-Metropole ist. Von hier oben sieht man noch so ein paar Häuser, aber wenn man unten rumfährt, dann sieht man wirklich eigentlich die ganze Zeit nur grün und man denkt, man wäre im Dschungel. Man denkt gar nicht, dass man in einer 3-Millionen-Stadt ist.
Das
ist wirklich schön.
Herkommen und genießen.
Ja, das würde ich auch dringend empfehlen, mindestens zum Besuch.
Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören an alle Staatenlos-Fans.
Also, tschüss,
ciao.
Bis bald.